menschliche Freiheit oder besser gesagt menschliche Reife ist Vollgebrauch der Gabe der Freiheit, sagt einmal Johannes Paul II. Also menschliche Reife, also eine reife Persönlichkeit, jemand, der ein Reifungsprozess durchgangen ist, ist jemand, der einen Vollgebrauch macht von seiner Gabe der Freiheit. Wir beginnen gerade jetzt eine Serie über dieses Thema, was ist denn eigentlich Reife oder was ist eine reife Persönlichkeit? Und wir tun das in einem Kontext von einer kirchlichen Perspektive oder besser gesagt von einer Perspektive aus dem Evangelium, was sagt uns die Lesungen zu diesem Thema, was sagt uns die Heilige Schrift zum Thema, was sagt uns das Wort Gottes zum Thema, um etwas daraus zu gewinnen für uns selber, für unser Leben hoffentlich. Und wir wollen jetzt versuchen, die nächsten 5 Sonntage, also den ganzen Oktober eigentlich und heute und Samstagabende, um darüber nachzudenken, was sind so verschiedene Dimensionen von dieser Reife. Und ich möchte euch 5 Dimensionen eben vorschlagen. Und jede dieser Dimensionen bringt mit sich eine Art Revolution, ein anderes Denken, ein vielleicht, was man vorher dachte, ist A, es sollte vielleicht B sein und andersrum. Oder vielleicht blöder Vergleich, oben ist unten und unten ist oben. Vielleicht wäre das besser. Und heute ging es stark um das Thema einfach vom Ich zum Du. Und warum ich das jetzt sage, weil, und jetzt sagt er, okay, das wussten wir jetzt sowieso und jetzt verstehe ich, worauf du hin willst und so. Aber was heißt es denn eigentlich, unsere Freiheit voll zu gebrauchen? Also was ist das Größte, was der Mensch machen kann mit seiner Freiheit? Ja, und jetzt schauen wir erstmal an, was uns das Evangelium und auch die Lesungen zeigt. Eigentlich, wir haben heute in der zweiten Lesung gerade einen Brief von dem Apostel Paulus an die Philippa gelesen. Es ist einer der ganz frühen Paulusbriefe. Es ist aus den 40er Jahren wahrscheinlich, vielleicht sogar, also aus den 50er Jahren wahrscheinlich, vielleicht sogar aus den 40er Jahren. Also sehr, sehr nah im Geschehen. Vor allen Evangelien wurde dieser Brief geschrieben. Und Paulus schreibt hier am Ende, oder im zweiten Teil von dieses Ding, sondern in Demut schätze einer den anderen höher, einer sich selbst. Das ist schon mal okay. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auf das andere. Und dann kommt dieser Hymnus, was man denkt, vielleicht sogar Teil war von einem Lied von der frühen Kirche, das er jetzt hier wiedergibt. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, also jetzt Jesus, wie Gott zu sein. Das griechische Wort hier ist Morphe Theou, das heißt, es ist die Form Gottes. Er hat nicht daran festgehalten, irgendwie, in anderen Worten, Gott selber zu sein. Also von niemand anders würde jetzt das Evangelist oder eine jüdische Mentalität irgendwie sagen, ja, weiß nicht, der Elias oder der Jesaja, das sind so Propheten in dem Alten Testament, also in der Bibel, vor Jesus. Und sie würde, also Paulus, der jetzt ein Jude war, würde nie sagen, er hätte die Form Gottes. Er ist vielleicht ein toller Mensch gewesen, ein genialer Prophet, und hat so richtig die Leute so richtig aufgerüttelt und so. Aber er würde nie darauf kommen, die Idee kommen, ihn jetzt irgendwie zu sagen, der war in der Form Gottes. Und jetzt sagt er von Jesus, er war Gott gleich. Also er ist gleich Gott. Und dann kommt der nächste Satz. Und vielleicht alleine in diesem einen Satz ist die ganze christliche Botschaft eigentlich enthalten. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Nicht wie viele von uns, vielleicht geht es euch nicht so, aber mir geht es so nicht, dass man gewisse Ansprüche hat an seine Rechte und wie die Dinge laufen sollten und wie vor allem meine Mitbrüder oder Mitmenschen irgendwie funktionieren sollten, nicht, und weiß nicht, wie andere mich behandeln sollten und so, und nicht das, weil, also sie sollen mich respektieren, nicht, ich bin der Paul George, ich bin der Leiter vom Zentrum Johannes Paul II. Und jetzt gehört sich das einfach so. Und hier hören wir, dass aber jemand, der Paulus sagt, der Gott selber ist, die Grundaussage ist ja, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus Christus nicht nur ein Supermensch ist, sondern Gott selber, dass Gott selber nicht daran festhält, wie Gott zu sein. also wir können unser ganzes Leben versuchen, unsere, like, auf Englisch würde man sagen, wrap your brain around that idea. Also versuch mal, deinen Gedanken um diese Gedanken zu wickeln. Also wie kann man das verstehen? Gott selber sagt jetzt, mir ist gar nicht so wichtig, irgendwie festzuhalten, Gott selber zu sein, meine Ansprüche als Gott festzuhalten, sondern er entäußerte sich. Und dieses Wort ist fast so unter den Theologen aller Jahrhunderte und in den letzten 2000 Jahren fast wie ein Terminus Technicus geworden, Kenosis. Diese Entäußerung Gottes, diese Selbstentäußerung Gottes, er hält nicht daran fest, wie Gott zu sein und wurde wie ein Sklave. Und hier sei wohl bemerkt, Paulus spricht zu Leuten, die wissen, was es heißt, Sklave zu sein. Wir haben keine Ahnung, glaube ich, die meisten von uns nicht. Aber die haben ja mit Sklaverei gelebt. Sie wussten sehr wohl, was es hieß, ein Sklave zu sein. Und jetzt sagt Paulus nicht nur, dass dieser Gott nicht daran festgehalten hat, wie Gott zu sein, dann wenigstens gut ein Kaiser oder so, nicht Kaiser Augustus, ein schönes Palastleben. Aber nein, er entäußerte sich und wurde ein Sklave. Und noch mehr, und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, und auch, wo bemerkt, zu seinen lauten Leuten, die wussten sehr wohl, was Kreuzigung hieß. Nicht? Wenn man den römischen Schriftsteller, den heidnischen Schriftsteller Seneca liest, über seine Beschreibung von einer Kreuzigung, da wird einem schlecht. Also das war also das Furchtbarste, was man sich vorstellen könnte. Die Phönizier hatten das erfunden, 300 Jahre vorher, um möglichst den Menschen lange Zeit, möglichst lange Zeit, möglichst viel leiden zu lassen. Und deswegen durfte man auch keinen römischen Bürger kreuzigen, nicht? Wir mussten enthauptet werden, weil das, egal was der gemacht hat, aber das dürfen wir denn nicht antun. Und jetzt sagt dieser Gott von sich selber, er hält nicht daran fest, wie Gott zu sein, wie Gott behandelt zu werden, nicht, hallo, ich bin der liebe Gott und ihr müsst mich jetzt alle jetzt toll und cool finden, sondern er entäußert sich so weit, dass er ein Sklave wird. Und nicht nur das, sondern er geht bis zum Tod und Tod am Kreuz. Denn ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, würde an einer anderen Stelle sagen, sondern um zu dienen. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben hinzugeben für viele. Was ist der größte Akt der menschlichen Freiheit? Das Größte, was der Mensch tun kann? Heute, ich zähle jetzt diese Geschichte mit Erlaubnis derjenigen. Wir waren, einige von uns, wir hatten ein Nachtreffen von unserer Kanada-Expedition. Vielleicht wissen, also die meisten, glaube ich, hier wissen, dass einige von uns waren in Kanada im Sommer auf Adventure and Faith, Bergüberquerung. Und wir hatten heute ein Nachtreffen und wir waren auf dem Berg bei Maria Zell. Und da ist auch eine dabei gewesen, eine junge Dame. Und wir lieben sie sehr. Und sie hat... weil sie konnte jetzt nicht zur Messe kommen nachher, sie glaubt nicht an Gott, aber sie war dabei in Kanada und auf dem Weg zurück sagt Pastor George, du musst mir schon, also diese Beratungen, es heißt Predigt, die Predigt, worüber redest du jetzt eigentlich, nicht? Und dann haben wir, du wirst jetzt lachen, aber eigentlich habe ich über das Thema sehr stark, worüber wir heute beim Mittagessen diskutiert haben, alle untereinander. Und dann habe ich sie gefragt, hättest du was dagegen, wenn ich was erzähle über unsere Haltung beim Mittagessen? Sagt, nein, überhaupt kein Problem, erzähl es euch weiter. Und sie hat halt gefragt, sie sagt, ich weiß nicht, wie überhaupt das Thema kommt, vielleicht ein paar von euch waren es dabei, also, aber die Frage war irgendwie, wie ist denn das, also wenn zwei Leute heiraten und nach 10 Jahren sagt, weißt du, zum Beispiel der Mann oder die Frau, ich liebe sie nicht mehr oder ich liebe ihn nicht mehr. Musst du jetzt dabei bleiben oder wie ist das jetzt? Nicht? Und doch eigentlich, weil es geht ja darum, nicht, war halt, also was ihre Ansicht war oder was sie halt sagen wollte, war, eigentlich geht es ja darum, dass beide haben ein Anrecht auf das maximale Glück. Ich hoffe, ich tue jetzt, dass sie jetzt richtig widerspiegeln, was sie gesagt hat. Beide haben ein Anrecht auf das maximale Glück. Und wenn der andere jetzt mich nicht mehr glücklich macht, dann habe ich doch ein Recht darauf, jemanden zu suchen, der mich glücklich machen wird. Und gut, das war der Anfang von einer längeren Unterhaltung zwischen uns, über was eigentlich Ehe ist. Und dann halt tiefer vielleicht auch das Thema, was ist überhaupt die Liebe? Und mir wurde halt bewusst nochmal eigentlich wie, weil ich kann sie gut verstehen, ich glaube, wir waren auch gar nicht so weit auseinander. in der Unterhaltung. Aber mir wurde nochmal bewusst, wie anders eigentlich unsere Botschaft ist als Christen jetzt. Jetzt diejenigen von euch, die vielleicht nicht so im christlichen Glauben unterwegs seid, also jetzt, wie soll ich sagen, ich versuche nur die christliche Seite darzustellen. Ich sage nicht, die andere Seite ist jetzt schlecht, sondern nur ist halt, unsere Sicht der Dinge ist halt, ich glaube, schon sehr anders irgendwie. Mir wurde das heute nochmal bewusst, weil es eben genau nicht darum geht, dass der andere mir jetzt das maximale Glück beschert. Und wir würden sagen eigentlich, dass es in der Liebe verschiedene Stufen gibt. Nicht, das ist erstmal die Emotion, erst das Gefühl und dann kommt irgendwann mal die Emotion und dann irgendwann muss es die Herzensebene erreichen, nicht, weil Liebe ja immer mit Freiheit zu tun hat. Und ich kann nicht jemand sagen, nicht wie wir alle wissen, du musst mir jetzt lieben, also ich kann nicht jemand zwingen zu lieben. Und deswegen braucht Liebe, um Beständigkeit zu haben, es braucht die Emotionen, Gefühle, die sind nicht schlecht, aber das ist, wenn dann, ich weiß nicht, die Mama um 7. Mal aufstehen muss in der Nacht, um das kleine Baby irgendwie zu füttern, weil es gerade krank ist oder schreit, hat nicht großartige Gefühle von, oh, du gibst mir jetzt mein maximales Glück. Oder wenn ich jetzt, du mir nicht mein maximales Glück gibst, dann tausche ich mein Baby aus, oder wie? Also, und eigentlich ist ja gerade das der Moment, wo ich meine Liebe vor allem zeige. Nicht gerade, like, auf Englisch sagen, wir haben jetzt diesen blöden Spruch vielleicht ein bisschen, when the going gets tough, the tough get going, ist ein bisschen blöd. Aber wenn es halt schwierig wird, da zeige ich ja gerade erst dann meine Liebe. Und jetzt würden wir Christen auch noch sagen, dass die größte Akt der menschlichen Freiheit die Liebe ist. Das Größte, was wir tun können, die größte Entscheidung, also dort, wo ich mich selbst mit allem, was ich bin, auch sogar meine negative Gefühle vielleicht, nicht? Also die darf ich ja nicht unterdrücken, die sind wirklich da. Aber die ich jetzt integriere in meine Entscheidung und sage, okay, du bist jetzt mir wichtiger als mich. Und mein Lebensprojekt zum Beispiel in der Ehe ist es jetzt, dich glücklich zu machen, nicht, dass du mich glücklich machst. Darum geht es überhaupt nicht. Und natürlich gibt mir das auch Glück, nicht? Liebe ist Ekstase, würde einer der Päpste sagen, Papst Benedikt, in seinem Enzyklika über die Liebe. Aber nicht von einem Augenblick, nicht einem, es passiert, die Ekstase passiert nicht indem ich sie suche, sondern gerade indem ich sie nicht suche, indem ich dich suche, dich glücklich zu machen. Und das ist eine ziemliche Revolution und mir ist heute nochmal bewusst geworden, also weil zum Beispiel die Vicky würde auch sagen, die hat das nicht, sie konnte das erstmal nicht verstehen. Ich glaube, es waren sich interessant unsere Gespräche immer miteinander und wirklich schön und diese Freundschaft auch. Aber ich war mir nochmal bewusst, wie anders unsere Botschaft ist. Nicht zu sagen, nein, eigentlich geht es genau nicht darum, dass, ja, natürlich muss man das richtig verstehen und eigentlich das Tollste wäre, wenn sie da wäre, können halt diese Predigt das zweite Mal halten, das wäre genial. Das müssen wir nächstes Mal machen. Aber verstehst du, was ich meine? Also das ist eine Revolution. Also es ist weg von ich im Zentrum zu du bist im Zentrum. Und jetzt, wenn wir das Evangelium heute lesen, es gibt zwei Söhne, eine sagt ja, geht aber nicht, der andere sagt nein, geht aber. Und dann gibt es aber noch einen dritten, der erscheint hier nicht, das ist Jesus selber, der sagt ja und er geht auch in den Weinberg. Und der Weinberg ist die Welt, sind die Menschen, die Hilfe brauchen. Nicht er verlässt seine Komfortzone total und bricht daraus raus und geht auf die Menschen zu, um uns sich hinzugeben. Nicht, das ist sein, ich bin gekommen, nicht um mich zu bedienen zu lassen nochmal, sondern um zu dienen, um mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Nicht, das ist eine völlige, also das ist total entgegengesetzt zu Hugh Hefner, der vor ein paar Tagen gestorben ist, nicht seine Theorie. Nicht, also maximales Glück ist, dass ich alles bekomme, was mich gerade juckt und reizt und dass ich das jetzt meine Erfüllung finden kann. Nicht? Und sein Bruder im Geiste, der Mick Jagger mit seinem Can't Get No Satisfaction, nicht mit seinen 80 Jahren, der immer noch keine Satisfaction bekommen kann. Weil natürlich das auch total verständlich ist, nicht? Weil wenn ich es immer suche, das ist Egoismus mit anderen Worten, ist absolut Gegenteil von menschlicher Reife. Weil, wer ist der Mensch? Der Mensch ist Abbild Gottes, nochmal. Nicht? Wie oft haben wir darüber nachgedacht und reflektiert? Und Gottes Liebe. Und deswegen wenn wir als Maßstab, jetzt wir als Christen Maßstab nehmen würden, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Ja, dann schauen wir halt auf Jesus. Weil er Mensch geworden ist, er zeigt uns den Weg, wie bin ich Mensch eigentlich? Wie werde ich reif als Mensch? Und das allererste, was uns halt irgendwie mit großen Worten und groß, vor allem aber mit großen Taten gezeigt wird, ist vom Ich zum Du. Nicht? Du bist mir wichtiger als ich. Das ist die erste große Revolution, erste große Dimension, einen menschlichen Reifungsprozess. Und das ist vor allem eine Haltung. Nicht? Bevor ich etwas tue, ist es eine Art und Weise zu denken, ist eine Art und Weise, die Welt zu betrachten, ist eine Art und Weise, mein Leben zu leben. Nicht? Dass es nicht darum geht, meine Erfüllung zu finden, sondern mich hinzugeben. Du bist mir wichtiger als ich. Und ich glaube auch gerade, die Liebe wird uns immer wieder auch darum dabei helfen, nicht? Weil es ist nicht nur eine kalte Entscheidung, okay, jetzt musst du halt wichtiger sein als ich, weil halt, weiß nicht, ich bin halt ein Christ und so. Sondern ich glaube, es ist gerade, also wenn jetzt Paulus schreibt und sagt, eigentlich nicht Paulus, sondern Johannes in seinem ersten Johannesbrief, das werden wir heute hören in kurz vor der Kommunion, 1 Johannes 3,16, nicht? Also nicht Johannes 3,16, das kennt viele Christen nicht, diesen Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab und bla bla und so weiter, sondern 1 Johannes 3,16, also der Brief, die Liebe Gottes haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. So müssen auch wir das Leben hingeben für die Brüder. Also die Liebe Gottes haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Und so müssen auch wir das Leben hingeben für die Brüder. Und das ist jemand, glaube ich, der kapiert hat. Also wenn dieser Gott nicht daran festhält, wie Gott zu sein und bereit ist, sich ein Sklave zu machen, an ans Kreuz zu gehen, was für einen Wert muss das Du haben? Nicht, was einen Wert musst du und du und du und du, jeder unsere Namen können wir da reinstellen. Also was für einen Wert muss ich haben? Christliche Botschaft ist so etwas Großes über den Menschen. Der Mensch ist so etwas unglaublich Kostbares. Nicht jeder Einzelne von uns, von jedem Einzelnen von euch, ist so etwas unglaublich Kostbares. Und je mehr ich mich hineinziehen lasse in diese Liebe, die Gott mir gegenüber hat, desto mehr kann ich auch entdecken, wie kostbar der andere ist und wie viel größer er ist als die ganzen Dinge, die mir gerade auf die Nerven gehen vielleicht. Und meine Liebe, wenn etwas den anderen ändern wird, dann ist es gerade meine Liebe für ihn oder für sie. Nicht, dass sie oder er entdeckt durch meinen Blick sich selber. Nicht, er beginnt sich wieder gespiegelt zu sehen, seine eigene Größe, sein Abbild Gottes sein, durch meinen Blick hoffentlich immer mehr. Also was ich einladen möchte, euch vielleicht diese Woche, kleine Hausaufgabe, wer will, vielleicht mal, weiß nicht, 10 Minuten zu nehmen, nicht diese Woche, mal vielleicht in eine Kirche gehen, in den Stephansdom oder nachher, einige von euch zur Party von Loretto's geht, vielleicht mal kurz beim Stephansdom oder in der Anbetung reingehen und den Herrn wirklich bitten und anflehen, dass wir besser verstehen dürfen oder ich jetzt konkret besser verstehen darf, begreifen darf, nicht nur mit meinem Kopf, sondern mit meinem ganzen Wesen, wie kostbar ich bin, wie sehr er mich liebt, dass er jetzt das für mich macht, dass er ein Sklave wird für mich. Und dass er mir die Kraft gibt, dass ich auch immer mehr in diese Logik hineinkomme. Das ist eine Umwälzung unserer Werte, es ist eine kopernikanische Revolution, es ist eine totale Umkehr. Nicht das Zentrum unseres Sonnensystems ist dann nicht mehr ich, das ich, dass mir gut geht, dass ich meine Erfüllung finde, dass, weiß nicht, das Wohlbefinden, alles passt, dass in einer Beziehung du mir gut tust, sondern es geht immer mehr um dich, immer mehr um den anderen und immer mehr um den Herrn. Beten wir füreinander, dass wir das immer mehr realisieren dürfen und tiefer gehen können. Ich wollte auch noch ganz kurz, ich glaube, ich muss eine kleine Entschuldigung bitten an euch, weil ich habe nach der Predigt heute gedacht, oh Gott, hoffentlich denken Sie nicht jetzt irgendwie schlecht von meinem Gesprächspartner heute. Das wollte ich überhaupt nicht sagen, ja? Also weil gerade Sie so ein Beispiel ist. Ich glaube, wir können alle bestätigen, die mit waren in Kanada und auch jetzt, dass sie eben die Erste ist, die alles teilt mit anderen und so. Und das Einzige, was ich sagen wollte, ist, unsere Unterhaltung beim Mittagessen war eine anders für eine wahnsinnig spannende Unterhaltung im Auto nachher, wo wir philosophiert haben über dieses Thema. Und dass es eben nicht nur darum geht, dass ich jetzt sage, okay, du bist zuerst, so dass ich glücklich werde, das ist auch noch nicht genug. Es geht wirklich um zweckfreie Liebe, zwecklose Liebe. Ich liebe dich, Punkt. Ich mache das für dich einfach so, ohne irgendwas zu erwarten. Und das wird mich glücklich machen. Aber ich erwarte nicht das Glück, sondern, und manchmal werde ich es auch nicht bekommen. Nicht manchmal, wissen es alle, manchmal, also ich mache mich da total verletzbar, es wird Dinge passieren, die einfach wahnsinnig verletzend sind. Aber das, die Liebe Gottes besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Also darum ging es mir, und dass eigentlich keine, aus der christlichen Weltperspektive, keine Reifungsprozess stattfinden kann, ohne dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und natürlich aber auch gleichzeitig mit dem Bewusstsein, das war das Zweite, worum ich Entschuldigung bitten möchte, ist, dass das ein Ideal ist. Wir sind da nicht angekommen. Ja? Und Ideale sollten uns inspirieren, hoffentlich, und nicht frustrieren. Oh Gott.